Liebe Zuhörer unseres Radios, der Papst lässt in seinem dritten Jesusbuch über die Kindheit des Herrn kein schwieriges Thema ausgespart. Und jetzt geht es besonders um eines, das in der Diskussion steht, um die Jungfrauengeburt, Mythos oder geschichtliche Wahrheit. Ich erinnere mich, dass Eugen Drewemann einmal gesagt hat, die Jungfrauengeburt, was hat das für eine existenzielle Relevanz für meinen Glauben? Also aus seiner Sicht sozusagen ein Streit, eine Auseinandersetzung um etwas völlig Nebensächliches. Nicht heute, aber am Ende dieser Ausführungen des Papstes werden wir sehen, wie relevant und lebensexistent wichtig das doch ist. Zuerst müssen wir aber nun in allem Ernst fragen, ist das, was uns die beiden Evangelisten Matthäus und Lukas auf unterschiedliche Weise und von unterschiedlichen Überlieferungen her über die geistgewirkte Empfängnis Jesu aus der Jungfrau Maria berichten, historische Wirklichkeit, reales geschichtliches Ereignis oder ist es fromme Legende, die auf ihre Weise das Geheimnis Jesu aussagen und deuten will? Vor allem seit Eduard Norton, er starb 1941, und Martin Tiberius, 1947 ist er gestorben, einer der bekanntesten evangelischen Exegeten, wenn ich mich recht erinnere, war er auch später evangelischer Bischof, hat man versucht, die Erzählung von der jungfräulichen Geburt Jesu religionsgeschichtlich abzuleiten und ist dafür scheinbar besonders in den Zeugungs- und Geburtsgeschichten der ägyptischen Pharaonen fündig geworden. Ein zweiter Bereich von verwandten Vorstellungen fand sich im Frühjudentum, wiederum in Ägypten, bei Philo von Alexandrien, er starb 40 nach Christus. Die beiden Vorstellungsbereiche sind allerdings relativ verschieden voneinander. Bei der Darstellung der göttlichen Zeugung der Pharaonen, bei der sich die Gottheit körperlich der Mutter naht, geht es letztlich um die theologische Legitimierung des Herrscherkultes, um politische Theologie, die den König in die Sphäre des Göttlichen rücken und so seinen göttlichen Anspruch legitimieren will. Die Darstellung Philos von der Zeugung der Patriarchensöhne aus göttlichem Samen hat dagegen allegorischen Charakter. Dann zitiert der Knilka, den bekannten Münchner Exegeten, die Patriarchenfrauen werden zu Allegorien auf die Tugenden. Als solche werden sie von Gott schwanger und gebären ihren Männern die durch sie verkörperten Tugenden. Wie weit über die Allegorie hinaus auch konkret gedacht wird, ist schwer auszumachen. Bei sorgsamer Lektüre ist allerdings offenkundig, dass weder im einen noch im anderen Fall wirkliche Parallelen zur Erzählung von der jungfräulichen Geburt Jesu vorliegen. Dasselbe gilt für Texte aus dem griechisch-römischen Bereich, die man als heidnische Vorbilder der Geschichte von der Empfängnis Jesu durch den Heiligen Geist glaubte anführen zu können. Nämlich die Verbindung von Zeus mit Alkmene, aus der Herakles entstammt, von Zeus und Danae, aus der Perseus hervorgegangen ist. Wenn Sie das nachlesen, dann kann man sehen, dass das ziemlich lüsterne Sexualvorstellungen sind, die hier projiziert werden. Der Göttervater Zeus, sicher ein sehr unsittlich verhaltender Vater, der sich unter allen möglichen Gestalten und Vorwänden immer wieder irdischen Frauen genähert hat. Der Unterschied der Vorstellungen ist so tiefgreifend, schreibt der Papst, dass man in der Tat von wirklichen Parallelen nicht sprechen kann. In den Berichten der Evangelien bleiben die Einzigkeit des einen Gottes und der unendliche Unterschied zwischen Gott und Kreatur voll gewahrt. Es gibt keine Vermischung, keinen Halbgott. Gottes schöpferisches Wort allein wirkt Neues. Jesus, der aus Maria geboren wird, ist ganz Mensch und ganz Gott, beides unvermischt und ungetrennt, wie das Glaubensbekenntnis von Chalcedon im Jahr 451 präzisieren wird. Das war ein ganz wichtiges Konzil. Es war dann mit Ephesus das zweite im 5. Jahrhundert. Da ging es besonders dann um die Christologie. Wer war Jesus Christus? Wahrer Mensch und wahrer Gott? Da sind insgesamt dann 4 Prädikationen von Christus ausgesagt. Und die beiden wichtigsten hat der Papst genannt. Unvermischt, also die Gottheit und die Menschheit geht jetzt nicht sozusagen etwas Neues ein, etwas Drittes ein, also einen Gottmenschen, etwas ein Zwischending. Sie sind unvermischt, aber auch ungetrennt. Sie sind trotzdem miteinander verbunden. Die Erzählungen bei Matthäus und Lukas sind nicht weiterentwickelte Mythen. Sie stehen ihrer Grundauffassung gemäß fest in der biblischen Tradition von Gott, dem Schöpfer und Erlöser. Ihrem konkreten Gehalt nach aber stammen sie aus Familientraditionen, sind weitergegebene Überlieferung, die Geschehenes festhält. Was Joachim Gnilka mit Gerhard Delling als Frage formuliert, möchte ich als einzig wirkliche Erklärung dieser Berichte ansehen. Zitat: Sollte das Geheimnis der Geburt Jesu dem Evangelium nachträglich vorangesetzt sein, oder zeigt sich vielmehr darin nicht, dass das Geheimnis bekannt war? Nur wollte man es nicht zerreden und zu einem verfügbaren Ereignis werden lassen. Soweit dieses Zitat. Es scheint mir normal, dass erst nach dem Tod Marias das Geheimnis öffentlich werden und in die gemeinsame Tradition der werdenden Christenheit eingehen konnte. Nun konnte es auch in die Entwicklung des christologischen Lehrgebäudes einbezogen und mit dem Bekenntnis zu Jesus als Christus, als Sohn Gottes verbunden werden. Aber nicht so, dass man aus einer Idee eine Geschichte entwickelt, eine Idee in eine Tatsache umgeformt hätte, sondern umgekehrt. Das Geschehene, ein nun bekannt gewordenes Faktum, wurde bedacht. Es wurde nach Verstehen gesucht. Vom Ganzen der Gestalt Jesu Christi her fiel Licht auf das Ereignis und umgekehrt wurde vom Ereignis her auch die Logik Gottes tiefer begriffen. Das Geheimnis des Anfangs erläuterte das Folgende und umgekehrt half der schon entwickelte Christusglaube, den Anfang seiner Sinnhaftigkeit zu begreifen. So wuchs Christologie. Vielleicht ist es angemessen, an dieser Stelle einen Text zu erwähnen, der die abendländische Christenheit seit frühester Zeit als eine Ahnung des Geheimnisses der Jungfrauengeburt beschäftigt hat. Ich denke an die vierte Ekloge Vergils in seinem Gedichtszyklus Bucolica. Es geht um Hirtengedichte. Dieser Zyklus ist 40 Jahre vor Jesu Geburt entstanden. In den verspielten Versen über das Landleben klingt da plötzlich ein ganz anderer Ton an. Die Geburt einer neuen großen Weltordnung vom Unversehrten her, ab Integro lateinisch, wird angekündigt. Jam redit et virgo, zu Deutsch, schon kehrt wieder die Jungfrau. Ein neues Geschlecht steigt vom hohen Himmel herab. Ein Kind wird geboren, mit dem das eiserne Zeitalter endet. Was wird da verheißen? Wer ist die Jungfrau? Wer ist der Knabe, von dem die Rede ist? Auch hier, ähnlich wie bei Jesaja 7,14, haben die Gelehrten historische Identifizierungen versucht, die aber ebenso ins Leere laufen. Was also wird gesagt? Der Vorstellungsrahmen des Ganzen entstammt dem antiken Weltbild. Im Hintergrund steht die Lehre vom Kreislauf der Äonen, also der Weltzeiten, und von der Macht des Schicksals. Aber diese alten Vorstellungen erhalten eine frische Aktualität durch die Erwartung, jetzt sei die Stunde einer großen Äonenwende da. Was bisher nur ein fernes Schema gewesen war, wird plötzlich Gegenwart. Im Zeitalter des Augustus geht nach all den Erschütterungen durch Krieg und Bürgerkrieg eine Welle der Hoffnung durch die Lande. Nun müsse endlich eine große Periode des Friedens, eine neue Weltordnung aufbrechen. Zu dieser Stimmung der Erwartung des Neuen gehört auch die Gestalt der Jungfrau, Bild des Reinen, des Unversehrten, des Anfangs ab Integro. Und es gehört dazu die Erwartung des Knaben, des göttlichen Sprosses, Deum Subdoles. Insofern darf man vielleicht sagen, dass die Gestalt der Jungfrau und des göttlichen Knaben irgendwie zu den Urbildern menschlicher Hoffnung gehören, die in Augenblicken der Krise und der Erwartung hervortreten, ohne dass konkrete Gestalten im Blick gewesen wären. Soweit die Ausführungen des Papstes zur Bucolica von Vergil. Das haben wir im Lateinunterricht seinerzeit natürlich auch gehabt. Und es ist schon irgendwie eigenartig, dass im Heidentum 40 Jahre vor der Geburt des Herrn Vergil das irgendwie so schreibt. Manchmal haben ja Dichter, Literaten schon auch ja eine Art prophetisches Charisma, zumindest den Finger nahe am Puls der Zeit. Sie spüren, sie erahnen Dinge, die in der Luft liegen. Und vielleicht war es bei Vergil dann tatsächlich so, dass er angekündigt hat, jetzt wird eine Jungfrau wird ein Kind bekommen. Und mit dem tritt eine Äonenwende, eine totale Zeitenwende. Ich darf Ihnen noch den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.